Am 2. April begann in Nordirland eine Reihe an Ausschreitungen, die sich über mehrere Nächte hinwegzog. In Belfast, Derry und einer Reihe weiterer Dörfer versammelten sich jeweils Jugendliche mit benzingefüllten Kanistern, zündeten Reifen und Mülleimer an und, bisher das spektakulärste Bild, auch einen Bus. Sie versammelten sich jeweils häufig an den sogenannten Friedensmauern zwischen den Vierteln, die jeweils mehrheitlich von Unionisten bzw. Protestanten auf der einen Seite und Republikanern bzw. Katholiken auf der anderen bewohnt werden. Die Ausschreitungen wecken das Gespenst des langen und schwierigen Konflikts zwischen den Unionisten, die Nordirland als Teil Großbritanniens erhalten wollen, und den Republikanern, die eine Unabhängigkeit von Großbritannien und potenziell eine Vereinigung mit der Republik Irland anstreben. Von insgesamt 7 Tagen Ausschreitungen wurde berichtet, bis kurz vor dem Jahrestag des Karfreitagsabkommens am 10. April, mit dem 1998 die gewaltgeladene Auseinandersetzung in eine politische Konsenssuche überführt wurde. Nun scheint sich die Lage etwas entspannt zu haben. Ich habe mit Zafrir Cohen gesprochen. Er leitet das Büro der Rosa-Luxemburg-Stiftung in London. Und von ihm wollte ich zuerst wissen, ob die Lage wirklich wieder ruhiger geworden ist.
Der Tod von Prinz Philipp hat auch Nordirland erreicht. Und in dem Sinne haben die meisten Protestierenden, die ja Protestanten sind und Unionisten, eigentlich aufgehört mit den Protesten. Wir wissen nicht genau, ob das nur eine zeitweilige Sache ist oder ob es länger dauert.
Was ist da eigentlich genau passiert und wer hat sich an diesen Ausschreitungen beteiligt? Also um einfach praktisch mal direkt am 2. April einzusteigen.
Also erst einmal waren diese Proteste nicht so enorm, wie es in manchen Medien ausgesehen hatte. Es ging um mehrere Dutzend bis Hunderte und nicht um Tausende von Protestierenden. Das waren vor allem Jugendliche, die mitunter ein wenig Ärger mit der Polizei auch als traditionelle Entspannung wahrnehmen. Es ist nicht besonders viel, aber alle Beteiligten und auch die Medien, die darüber berichten, wissen natürlich, dass es viel tiefgehendere Gründe gibt für diese Proteste und deshalb auch die große Aufmerksamkeit darauf.
Das heißt, dass bisher diese Auseinandersetzungen eigentlich auch innerhalb so einem kleineren Rahmen geblieben sind. Haben Sie sich eigentlich mehrheitlich gegen die Polizei gerichtet oder tatsächlich gegen die andere Seite sozusagen?
Die haben sich vor allem gegen die Polizei gerichtet. Es war vor allem ein Protest der Unionisten, sprich derjenigen, die dafür sind, dass Nordirland Teil Großbritanniens ist oder Teil des Vereinigten Königreichs ist, und jetzt das Gefühl bekommen, vermittelt bekommen, dass Nordirland durch das Protokoll zwischen der EU und Brexit nicht mehr zum Vereinigten Königreich gehört und immer stärker abdriftet Richtung Vereinigung zwischen Nordirland und der Republik Irland. Dazu gab es einen zweiten Anlass, und das war auch das große Begräbnis des Sinn Féin, also des Militärführers Bobby Storm, mit Hunderten von Teilnehmern. Das verstieß ja gegen die Corona-Bestimmung, dennoch kommt es zu keinen Anklagen. Da fühlen sich manche Protestanten benachteiligt hier, dass man sie nicht hört und dass man aber Sinn Féin ja, sprich die andere Seite, die katholische Seite, die republikanische Seite, ernst nimmt.
Gibt es dazu praktisch die Spiegelung auf der Gegenseite von der Wahrnehmung auch?
Die Loyalisten, sprich die Unionisten, haben das Gefühl, dass ihnen die Kontrolle über Nordirland entgleitet. Und die Katholiken auf der anderen Seite haben eigentlich das Gefühl, dass die Demografie in Nordirland und die Politik ihnen entgegenkommen und dass sie ihren Zielen immer näher kommen. In dem Sinne war der Protest insgesamt ein Protest der vor allem, also zu 95% der Unionistenseite.
Es gibt auch Stimmen, die praktisch Drogenbanden, Drogenkriminalität als mitverantwortlich auch anführen. Ist das deines Erachtens auch so ein bisschen ein Faktor, der damit reinspielt?
Drogen und Drogenhandel spielen auch eine gewisse Rolle, weil Teile der ehemaligen Widerständler bzw. Terroristen, wie man sie auch immer bezeichnen möchte, diese Strukturen sind teilweise übergegangen zu Banden, die Drogen und Waffen etc. schieben. Und in dem Sinne gibt es immer eine Verbindung zwischen dem sektiererischen Streit und Sachen, die eher in dem Untergrundbereich sozusagen stattfinden, auch im Verbrechermilieus. Es ist aber auf keinen Fall die Hauptsache. Wenn man sich aber die tieferen Gründe für die jetzigen Ausschreitungen, aber auch insgesamt für einen immer weiter lodernden Konflikt gibt, dann sieht man natürlich auch die Verbindung dazu.
Ja, auf die Ursachen würde ich jetzt auch nochmal spezifischer zu sprechen kommen, denn Boris Johnson hatte ja versprochen, dass es keine Grenze zwischen Nordirland und dem Rest von Großbritannien geben werde. Hier ganz kurz das Zitat.
I want to make it absolutely clear that under no circumstances, whatever happens, will I allow the EU or anyone else to create any kind of division down the Irish Sea or to attenuate our union. And that is why I so bitterly opposed the withdrawal agreement.
Nun ist es ja doch dazu gekommen, es gibt jetzt zumindest Zollkontrollen auf der irischen See. Woher kommen die Befürchtungen, dass Johnson potenziell Nordirland praktisch nachrangig behandelt, vielleicht sogar fallen lässt und sich die Bevölkerung eventuell für einen Anschluss an die Republik Irland, die ja immer noch Teil der EU ist, ausspricht?
Also die Unionisten in Nordirland wissen schon seit längerem, dass die Regierung in London eigentlich nur vordergründig auf ihrer Seite steht und haben immer wieder das Gefühl, dass sie einfach liegen gelassen werden. Was hier passiert ist, ist, die wichtigste Partei der Unionisten, die DUP, die Democratic Unionist Party, hatte eigentlich dazu beigetragen, dass Theresa May, die damalige Premierministerin, gestürzt worden war, weil sie angeblich zu europafreundlich war. Und dann kam Boris Johnson, der natürlich viel mehr versprochen hat und hat gesagt, nein, auf keinen Fall, es wird einen harten Brexit geben. Und das wollten natürlich die Protestanten und die Loyalisten und die Unionisten sozusagen in Nordirland, weil sie wollen natürlich ein vereintes Königreich und keine Machtteilung mit der Republik Irland oder mit der EU. Was aber dann passiert ist, ist, dass Boris Johnson gezwungen war, wegen der Friedensverträge, die schon bestanden haben, die Good Friday Agreements, musste es natürlich zu einer gewissen Lösung kommen, und zwar zu einer harten Lösung. Entweder hätte es eine Grenze gegeben zwischen der EU und dem gesamten Königreich, inklusive Nordirland, was gegen die Verträge war, oder man muss eine Grenze irgendwo ziehen zwischen den Inseln Großbritannien und Irland. Und das ist das, was dann schließlich passiert ist. Und das ist das Protokoll, was zwischen der EU und dem Vereinigten Königreich beschlossen worden ist, als es zum Brexit gekommen ist. Sprich, die Produkte werden überprüft auf der Reise innerhalb des Vereinigten Königreichs von der Insel Großbritannien auf dem Weg nach Nordirland. Und damit sind die Unionisten in Nordirland natürlich sehr unzufrieden. Der Punkt ist aber, dass das einfach nicht rückgängig zu machen ist. Das sind Protokolle, die unterschrieben wurden, das sind schon internationaler Vertrag, und das ist keineswegs rückgängig zu machen. Das heißt, Boris Johnson und auch die Unionistenpartei DUP hat ihre Wählerschaft was versprochen, was sie überhaupt nicht einhalten konnte, was auch nicht einzuhalten gewesen wäre.
Also auf diese Regelung mit den Kontrollen auf der irischen See, die ist jetzt auch permanent so gedacht. Das ist jetzt nicht eine Frage von ein paar Jahre oder so, oder?
Nein, die ist permanent. Es kann natürlich nicht sein, dass gewisse Produkte, die nicht in die EU kommen können, eigentlich über Nordirland dann nach Irland kommen und dann die EU gelangen und umgekehrt. Das heißt, es muss irgendwo eine Grenze geben, wo ein Staat wie das Vereinigte Königreich oder die Europäische Union einfach ihre Zollabfertigung machen muss. Natürlich muss es eine Grenze geben, es sei denn, man entscheidet, sich so anzunähern, dass es keine Zölle und keine Grenze mehr gibt. Aber das ist genau der Sinn von Brexit gewesen, dass man diese Grenze hat und dass das Vereinigte Königreich Herr seines Schicksals wird. Und in dem Sinne gibt es hier das ist die Quadratur des Kreises.
Die DUP hat ja auch diesen Hard-Brexit-Kurs unterstützt praktisch. Hat das jetzt negative Konsequenzen in ihrer Wählerschaft?
Ja, also ich meine, natürlich hat das negative Konsequenzen, weil die DUP was versprochen hat, was sie nicht einhalten kann. Und was wir auch sehen langfristig, mittelfristig, was in den letzten Jahren passiert ist, ist, dass die DUP ist jetzt die größte Partei in Nordirland und stellt auch die erste Ministerin Arlene Foster. Es sieht so aus, als ob sie bei den nächsten Wahlen im nächsten Jahr nicht mehr die größte Partei sein werden, aus zweierlei Gründen. Einerseits sind sie nicht hart genug für manche Unionisten und Protestanten, die dann eine noch rechtere Partei wählen, und teilweise gehen bürgerlichere Schichten der Protestanten über zu einer Partei, die neutral steht gegenüber der sektiererischen Frage von Protestanten, Katholiken, Unionisten, Republikanern, nämlich die Alliance. Und die DUP steht deshalb in der Klemme. Das ist auch ein Grund, warum es zu diesen Ausschreitungen gekommen ist, weil die DUP sehr unzufrieden ist mit der jetzigen Situation, in die sie sich aber eigentlich selbst hineinmanövriert hatte.
Ganz häufig werden ja die verschiedenen Lager vor allem mit Katholiken und Protestanten betitelt. Welche Rolle würdest du jetzt der Religion in diesem Konflikt zuschreiben?
Katholisch und protestantisch sein in Irland ist auch eine politische Frage. Eine politische Frage, ob man Teil einer Republik sein sollte, die entkoppelt ist von dem ehemaligen Kolonialherren, dem Vereinigten Königreich, oder ob man Teil Großbritanniens ist. Und da sind die Zuschreibungen von protestantisch und katholisch viel größer als nur eine religiöse Aussage. Das ist eigentlich auch eine ethnonationale Definition. Und in dem Sinn ist es sehr wichtig. Ich gebe nur ein Beispiel, warum das plötzlich so wichtig wird. Bis zu den Friedensverträgen in Nordirland hatte die protestantische Arbeiterklasse einen ziemlich exklusiven Zugang zu vielen Arbeitsbereichen, zum Beispiel zu fast alle Arbeiter in den Werften und in den Hafen von Belfast waren Protestanten, fast alle in den Sicherheitsbehörden waren Protestanten. Das heißt, die protestantische Arbeiterklasse benötigte keine höhere Bildung oder überhaupt keine Bildung, um sichere Job zu haben und die Zukunft ihrer Familien zu sichern. Das alles ist verloren gegangen mit den Good Friday Agreements und plötzlich konnten auch Katholiken in die Polizei und auch sie konnten in die Werfte kommen. Dazu kommt neoliberale Politik, die die gesamte Industrie Arbeitsplätze vernichtet hatte. Und dann haben wir es heute, ist die protestantische Arbeiterklasse vielleicht die am stärksten marginalisierte und benachteiligte Gruppe in Nordirland und mit dem höchsten Leistungsrückstand in Westeuropa. Im Gegensatz dazu haben wir die Katholiken, die als Minderheit, als unterdrückte Minderheit immer auf Bildung gesetzt haben und nach den Friedensverträgen auch noch mehr Chancengleichheit erfahren haben und sie haben einen sozialen Aufstieg erlebt. Hier sehen wir schon die ökonomischen Hintergründe für einen fortwährenden Konflikt, der vor allem dort gekämpft wird, wo die Arbeiterklasse zu Hause ist. Wenn man sich Belfast anschaut, ist der Osten der Stadt eine befriedete bürgerliche Ecke, wo man wirklich denkt, dass es nie einen Konflikt gegeben hat und wo man nicht den Unterschied machen kann zwischen Protestanten und Katholiken. Geht man in den Westen Belfasts, wo ich gerade hier bei der Corona-Krise war, dann sieht man, dass der Konflikt überhaupt nicht gelöst ist. Vielleicht er lodert direkt unter den Straßen der arbeitenden protestantischen und katholischen Klassen, aber vor allem in den protestantischen Teilen sieht man, wie benachteiligt, marginalisiert die Menschen sind. Und das ist natürlich die Quelle für die jetzigen Ausschreitungen, die ökonomische Quelle für die jetzigen Ausschreitungen.
Die ja allerdings eher von Jugendlichen ausgeht, sind die da auch schon direkt von betroffen?
Die Bezirke, wo das stattgefunden hatte, sind sehr enge Bezirke, in denen alle Menschen, glaube ich, gleichermaßen betroffen sind von der ökonomischen Deprivation. Was ganz wichtig ist, ist, dass die DUP eigentlich eine bürgerliche Partei ist. Das heißt, sie vertritt die Interessen der Protestanten im Land, aber nicht der arbeitenden Klasse der Protestanten. Das ist ganz anders als Sinn Féin, die mit Stolz sozusagen ihre Wählerschaft vertritt, aber vor allem die aus der Arbeiterklasse, weil sie sich als progressive linke Partei wahrnimmt. Und deshalb fühlt sich ein Großteil der protestantischen Arbeiterklasse in den Stich gelassen. Von ihrer eigenen Führung wie von London.
Aus der Politik wiederum kam jetzt sowohl von der Sinn Féin als auch von der britischen Regierung der Aufruf, auf Gewalt zu verzichten und eine politische Lösung anzustreben. Gibt es überhaupt eine Perspektive für solch eine politische Lösung der ganzen Problematik oder wie würde diese überhaupt aussehen?
Also wenn man sich die Ausschreitung anschaut, ging es um vor allem um diese Frage von Brexit. Und ich denke, es gibt zwar keine unmittelbare Gefahr bei aller Sorge um eine Verschärfung der Krawalle, und wenn wir wissen ja, wenn Gewalt oder Massen im Spiel sind, kann es jederzeit zu überraschenden Entwicklungen kommen. Gefährlich wurden die Unionisten immer nur dann, wenn die Regierung in London und ihre Sicherheitsbehörden ein Interesse an einer Eskalation hatten, was sie heutzutage nicht haben. In dem Sinne würde ich das alles ein bisschen gelassener sehen. Aber kurzfristig gibt es eine friedliche Lösung, die möglich ist, wenn man unzufrieden ist mit der Art und Weise, wie das EU-Vereinigtes Königreich-Protokoll aussieht. Dann kann man sehr wohl sowohl von britischer Seite als auch von europäischer Seite mehr Flexibilität zeigen, so dass es nicht zu solchen Problemen kommt wie: Ich habe ein Haustier, ich bin in Nordirland, will Familie besuchen in Schottland und will das Tier mitnehmen, und es wird schon dann zu einem Problem. Das ist wirklich eine Sache, die man auch praktisch lösen kann. Wenn es darum geht, dass Menschen einfach irgendwas jetzt in der Corona-Zeit per Internet bestellen, per Mausklick bestellen und eine Pflanze bestellen wollen irgendwo in England, und die Menschen dort, also der Anbieter sagt, es ist mir zu kompliziert, irgendwas nach Nordirland zu schicken, bestelle doch lieber was direkt in Irland, dann ist es viel leichter. Solche Sachen kann man alles praktisch lösen und tatsächlich viel Dampf da aus dem Topf rausnehmen. Ich denke, was langfristig am wichtigsten wäre, weiter über flexible Lösungen nachzudenken. Die alten Friedensverträge haben die Interessen beider Seiten befriedigt und ihre rote Linie nicht überschritten. Und jetzt, wo alles sich verändert und es gibt eine große Angst bei den Unionisten und bei den Protestanten, dass sie zu einer Minderheit werden. Wir wissen ja gar nicht, ob es überhaupt noch eine Unionistenmehrheit gibt heutzutage in Nordirland. Die Umfragen werden mitunter auch tatsächlich unter Verschluss gehalten, aus Angst vor einer Eskalation. Das ist aber egal, ob man 60% oder 40% darstellt. Beide Gruppen haben rote Linien, und diese rote Linien müssen beachtet werden. Das heißt, jede Erneuerung der Friedensverträge, die ja notwendig sind und notwendig werden, dadurch, dass Sachen sich demografisch ändern und so weiter, müssen so gemacht werden, dass beide Seiten sich repräsentiert fühlen. Und ich glaube, das ist das, wo eigentlich sowohl das Interesse fehlt seitens der beteiligten Akteure, bis auf der irischen Regierung. Die britische Regierung ist eigentlich nicht wirklich so weit, sich darüber konkret Gedanken zu machen, und die EU ist beschäftigt mit ihren eigenen Sachen. Und in dem Sinne denke ich mir, wäre es ganz wichtig, dass man sich gemeinsam setzt und darüber nachdenkt, wie eine Zukunft aussehen kann. Damit haben schon verschiedene Akteure begonnen. Wie kann eine gemischte Art von Souveränität aussehen? Wie kann eine, das ist nämlich die Lösung, die wir haben müssen, wie können wir gleichzeitig die tiefe Beziehung zwischen den Protestanten in Nordirland mit dem Vereinigten Königreich behalten und gleichzeitig eine gemeinsame irische Insel haben? Und das verlangt nach sehr kreativen Lösungen und ganz bestimmt nicht nach Schwarz-Weiß-Lösungen von: Wir sind jetzt alle Iren und die Minderheit soll die Klappe halten, oder einfach zu sagen, wir bleiben wie gehabt als Teil vom Vereinigten Königreich und am Ende wollen wir eine Grenze zu Irland haben und zum Rest der EU, und wir bleiben dabei. Es müssen hier wirklich flexible Lösungen gefunden werden, und hier muss geteilte Souveränität mitgedacht werden.